Drei meiner beliebtesten Podcast-Folgen drehen sich um Emotionen, Erschöpfung von Führungskräften und Resilienz, also allesamt um das Thema Stress und Belastung. Und deshalb spreche ich heute mit der Expertin Ute Maibock über gesunde Leistungsfähigkeit. Lerne von ihr, wie Führungskräfte trotz turbulenten Alltags einen kühlen Kopf bewahren können. Erfahre, was du tun kannst, um deinen eigenen Stresslevel und den deines Teams im Zaum zu halten. Und vor allem erkenne frühzeitig, wo sich eventuell Engpässe anbahnen könnten.
Hi, hier ist Dagmar. Und das sind Leadership Nuggets.
Hallo und herzlich willkommen, Ute. Vielen Dank, dass du dir heute Zeit nimmst, uns ein bisschen mit in deine Welt eintauchen zu lassen. Aber wer ist Ute Maibock? Ute ist Expertin für gesunde Leistungsfähigkeit und emotionale Resilienz. Und außerdem ist Ute eine geschätzte Kollegin von mir. Ute und ich, wir kennen uns über deinen Mann tatsächlich. Dein Mann ist nämlich der, der mir regelmäßig den Nacken einrenken darf. Er ist Physiotherapeut. Ute und ich, wir haben schon an vielen Projekten zusammengearbeitet. Und deshalb habe ich gedacht, Mensch, ich interviewe sie heute einfach mal, denn sie hat mit Sicherheit eine ganze Menge Tipps auf Lager, die uns als Führungskräften weiterhelfen in dem stressigen Alltag, den wir gerade durchleben. Aber erzähl du doch mal selber, was machst du genau und was hat dich persönlich dazu motiviert, dich eben auf gesunde Leistungsfähigkeit zu konzentrieren?
Ja, erstmal ganz lieben Dank für die Einladung, Dagmar. Ich freue mich, dass ich heute hier dein Gast sein darf. Und das ist eine gute Frage. Was hat mich da eigentlich zu gebracht? Also ich habe 18 Jahre lang im Konzernkontext gearbeitet, selber eigentlich auch vorher schon immer einen hohen Leistungsanspruch gehabt und gerne geleistet und viel performt und habe dann irgendwann gemerkt, das ist gar nicht so einfach, langfristig gesund dabei zu bleiben. Und dann habe ich mich entschieden, ich möchte gerne das Thema gesunde Leistungsfähigkeit mehr in die Gesellschaft bringen. Und das mache ich inzwischen als Coach, als Trainerin, als Teamentwicklerin in verschiedenen Unternehmen und Kontexten mit verschiedenen Menschen. Und ja, meine Mission ist, das muss doch möglich sein, in dieser crazy World da draußen gesund und leistungsfähig gleichzeitig sein zu können.
Finde ich ein super wichtiges Thema. Weil genau das, was du sagst, die Welt draußen ist extrem crazy. Es ist so viel gerade im Umbruch auf dem politischen Parkett, auf dem wirtschaftlichen Parkett. Das macht Menschen teilweise Angst oder beunruhigt sie. Und deswegen finde ich es besonders wichtig für Führungskräfte, dass sie einmal für sich selber darum wissen, aber auch eben für ihre Mitarbeiter. Und jetzt arbeitest du genauso wie ich täglich mit Menschen in Führungsverantwortung. Was sind denn so aus deiner Sicht, also aus deinem Alltag, was sind da die häufigsten externen Stressoren im Führungsalltag?
Das ist eine gute Frage. Was sind die häufigsten? Also grundsätzlich ist es erstmal individuell, was wen stresst, aber es gibt natürlich einige Stressoren, die begegnen mir tatsächlich sehr häufig. Handelsüblich ist der erste und stärkste kein externer, sondern interner. Das ist der hohe Anspruch an mich selber. Ich würde fast sagen, das ist gerade bei Führungskräften und bei ambitionierten Menschen einer der stärksten Katalysatoren für Stress. Zeitdruck ist auch einer, also viele, viele Dinge auf der To-Do-Liste und dieser ständige Mental Load, den wir dadurch haben, also ne, zu viele To-Dos ist einer und zwischenmenschliche Konflikte. Da würde ich sagen, das sind so die drei, das ist so die Top.
Ja,
Top-Performer unter den Stressoren, wenn man es so nennen will.
Das deckt sich auch so ein bisschen mit dem, was ich so aus meinem Führungsalter kenne. Und es ist ja nicht umsonst, dass mein Buch Nervensägen im Job eines der bestverkauftesten Bücher in meinem Reigen ist. Oder auch der LinkedIn-Learning-Kurs dazu, der ist über 65.000 Mal angeschaut worden. So, jetzt sagst du aber dieses sich selber unter Druck setzen, das finde ich hochgradig spannend. Und das ist ja was ultimativ im Zweifel auch wirklich zu ernsthaften Krankheiten führen kann. Also Versicherungsunternehmen verzeichnen ja schon seit einer Weile einen starken Anstieg bei psychischen Erkrankungen, also Burnout oder Erschöpfungsdepression. Und die werden oftmals auch Ursache für irgendeine spätere Berufsunfähigkeit. Woran erkenne ich denn jetzt als Führungskraft einmal bei mir selber, dass also mein eigener Stresslevel zu hoch ist, dass ich mir selber zu viel Druck mache? Und natürlich in zweiter Instanz, wie erkenne ich das bei einem meiner Teammitglieder? Also wie merke ich rechtzeitig, dass das irgendwie zu kippen droht?
Schwierige Frage.
Gut, weil ich weiß, du kannst sie beantworten.
In Kürze beantwortet würde ich sagen, sehr gut gewählte Reihenfolge, Dagmar. Und zwar sollte man erstmal bei sich selber anfangen. Und wir haben alle eine geniale Alarmanlage für das Thema Stress und das ist unser Körper, ja, den wir super nutzen können. Also meistens, fast immer, manifestiert sich Stress in körperlichen Reaktionen. Ja, auch in emotionalen, auch in verhaltensmäßigen oder mentalen Reaktionen. Dazu habe ich ein kleines Tool von Professor Kaluza, was ich gerne nutze. Das ist, sind die Warnsignale für Stress. Da kann man so einen kleinen Selbsttest machen. Super hilfreich, um das mal erst einzuschätzen. Und genau das Gleiche gilt natürlich auch beim Gegenüber. Beim Mitarbeiter kann ich natürlich nicht fühlen, was fühlt sein Körper. Ich kann auch nicht spüren, was sind denn seine Empfindungen, seine Emotionen, was denkt er gerade oder sie. Ja, da hilft nur Sprechen, ja, wie das in vielen Kontexten ist. Also Kommunikation, im Gespräch bleiben, nah dran bleiben an den Menschen, die Menschen ernst nehmen. Und das Verhalten kann ich natürlich beobachten. Ja, je besser ich meine Mitarbeitenden kenne, desto eher kann ich darauf schließen, da weicht gerade was vom Normal-Null ab. Ja, da ist gerade was anders.
Ja. Ja.
Da ist gerade ein bisschen schnelleres Sprechtempo. Da ist gerade ein bisschen weniger Leistungsbereitschaft. Da ist gerade ein bisschen mehr Thermik drin, was die Emotionen angeht, etc. Und dann, Achtung, sollte ich das nicht interpretieren, sondern ich sollte erstmal nur aussprechen, was mir aufgefallen ist. Und die Verantwortung der Interpretation, ist es jetzt wirklich Stress oder ist es was anderes, beim Gegenüber lassen.
Ja.
Das ist ganz, ganz, ganz wichtig, weil das sprechen wir dann oft unseren Mitarbeitenden ab.
Ja.
Wo kommt es eigentlich her und was ist es?
Ja, ich sage immer, also so beobachten und bewerten trennen. Das, die Krux ist ja, im Laufe des Lebens verknüpfen wir beides miteinander, weil es uns schnell macht. So, und dann ist es unheimlich schwer, einfach wirklich so bei der reinen Beobachtung zu bleiben, was ich so hören, riechen, fühlen, sehen, schmecken kann. Und dann zu sagen, das wirkt auf mich wie, und dann aber zu eröffnen mit einer Frage, wie ist denn das eigentlich? Oder wie nimmst du das wahr? Und das, was du sagst, halt dem anderen tatsächlich die Kompetenz für sein eigenes Empfinden zu geben und da letztlich den in der Selbstwirksamkeit zu lassen.
Ja, und als super Führungskraft spannend. Auch zu teilen, hey, mir geht das auch manchmal so. Ich bin nicht Führungskraft, weil ich Superman oder Superwoman bin oder weil ich unfehlbar bin. Also Nahbarkeit und Vertrauen sind nochmal zwei ganz, ganz wichtige Authentizität und Vertrauen. Zwei ganz wichtige Aspekte, die es dann meinem Gegenüber, meinen Mitarbeitenden einfacher machen, auch vielleicht erstmal zu erkennen, hey, da könnte irgendwas sein.
Genau. Ja. Auch total wichtig, was du da sagst, weil ich sage auch immer, Mensch, weil ganz viele Führungskräfte, vor allen Dingen, wenn ich mit Führungskräften arbeite, die neu in Führung sind, die haben so an sich den Anspruch, ich bin jetzt Chef oder Chefin, jetzt muss ich alles können und alles wissen. Und dann sage ich immer, nee, das ist kontraproduktiv, weil überleg doch mal, wie fühlst du dich jemandem gegenüber, der vermeintlich alles kann und weiß? Und dann kommt dann immer relativ schnell, ja, klein, zweitrangig, minderwertig, das seht ihr. Und genau das wollen wir ja nicht, dass unsere Mitarbeiter fühlen. Also insofern auch da jetzt in dem Umfeld darf ich als Führungskraft, sagst du gerade, auch durchaus zugeben, wenn mich was stresst, wenn ich nicht mehr kann, wenn ich zu viel habe, dass mich das auch nahbar macht und auch wahrscheinlich dann den Mitarbeitern leichter macht zu sagen, hey Chef, ich habe jetzt hier gerade ein Problem.
Genau, ich habe hier ein Problem oder mich fordert das und das heraus. Das ist halt hochindividuell auch da nicht zu bewerten. Du hast jetzt gerade keinen guten Grund, Stress zu haben.
Ja, das ist auch super.
Auch so ein Klassiker. Warum hat die eine Kollegin Stress und die andere hat keinen Stress? Ja, weil die vielleicht zu Hause noch ihre kranke Mutter pflegt und noch zwei kleine Kinder hat oder andere Erfahrungen gemacht hat im Leben, ja, eher Respekt hat, wenn sie auf der Bühne vor den anderen stehen muss im Meetingraum, als jemand anders das im Team hat. Das heißt, was mich persönlich stresst, welcher Reiz für mich als Stressor bewertet wird, ist hochindividuell. Und wenn ich das halt berücksichtige und da vorsichtig in den Dialog angehe und meinen Mitarbeitern signalisiere, ich bin an Lösungen interessiert. Ich möchte, dass du gesund und leistungsfähig sein kannst. Ich möchte natürlich, dass du deine Performance hier bringst, aber das funktioniert nicht, wenn ich dich nicht als Mensch sehe, als Ganzes sehe, sondern nur als Produktionsfaktor. Und da vielleicht auch dann externen Support. Ja. Manche Unternehmen bieten zum Beispiel so ein ERP-System an, wo Leute auch mal ganz neutral, da habe ich einige Kunden, die das in Anspruch nehmen, oder ein Coaching anzubieten. Also wenn ich wirklich merke, da haben Leute Probleme, die ich als Führungskraft auch gar nicht lösen kann und möchte,
ja,
dann auch Lösungsansätze zu bieten und zu sagen, hey, du musst es nicht einfach nur aushalten und ertragen bis zur Rente, bis zum bitteren Ende.
Ja, klar. Du hast jetzt eben, und da würde ich gerne nochmal drauf zurückkommen, du hast eben gesagt, so vielfach ist der Stress, wenn man so will, hausgemacht. Also wir setzen uns selbst unter Druck, und du hast auch jetzt schon mehrfach betont, dass Stress durchaus individuell ist. Das, was die eine Kollegin stresst, muss den anderen Kollegen noch lange nicht stressen. Das kann sein, weil er privat irgendwie einen anderen Kontext hat. Das kann aber auch sein, weil wir bestimmte Situationen unterschiedlich wahrnehmen, weil jeder von uns hat ja so ein paar Überzeugungen, ein paar Glaubenssätze, sagt man, verinnerlicht. Und jetzt gibt's so ein paar typische Denkfehler, vor allen Dingen in dem Kontext, dass du sagst, Führungskräfte setzen sich selber manchmal sehr stark unter Druck. Würdest du sagen, es gibt so ein paar Klassiker an Denkfehlern, womit Führungskräfte sich gerne unter Druck setzen und auch zu stark unter Druck setzen?
Also wo bei Führungskräften Stress ausgelöst wird?
Ja, also wo die sich selber unter Druck setzen. Du hast ja ganz eingangs gesagt, oftmals setzen wir uns selbst unter Druck. Das ist gar nicht unbedingt das, was von außen an uns herangetragen wird, sondern eher so das, was so hausgemacht innen drin in uns passiert. So dieses, ich darf nicht versagen bei einer Präsentation, oder ich muss dieses Ergebnis unbedingt richtig hinkriegen, oder irgendwann fällt es doch einem auf, dass ich eigentlich gar nichts kann.
Klassische Imposter.
Genau.
Also grundsätzlich, mal so als allgemeine Aussage, jeder Stress ist immer hausgemacht, weil es letzten Endes ein Reiz ist, wie du eben gesagt hast, die fünf Sinneskanäle hören, sehen, schmecken, riechen, fühlen. Und der trifft auf unser Hirn, und unser Hirn stellt zwei Fragen. Ist es bedrohlich, herausfordernd? Erste Frage, ist es relevant für mich, betrifft es mich überhaupt, und ist es bedrohlich, herausfordernd? Jetzt sind wir uns einig, wenn es brennt in der Küche, bekommt wahrscheinlich jeder Stress, ja, das ist total nachvollziehbar. Es gibt Situationen, da macht das schon Sinn, dass das Hirn das so bewertet. Aber grundsätzlich könnten Leute sich auch entscheiden, ja, das stresst mich jetzt nicht. Ne? Das passiert immer erst durch Bewertung in unserem Hirn individuell. Bei Führungskräften würde ich sagen, Klassiker, ja, der Anspruch, ich muss immer am härtesten arbeiten. Also ich muss mindestens genauso hart und genauso viel, auch quantitativ arbeiten wie meine Mitarbeitenden. Ist ein Klassiker, ne? Also der Workload einfach. Dann, ich muss alle Fragen beantworten können. Ich darf nicht zugeben, dass ich irgendwas nicht weiß und nicht kann, oder dass irgendjemand im Team auf mich zukommt und ich dann zugebe, ich weiß es jetzt nicht weiter. Fehler machen ist erlaubt, ist so ein Ding, was manche Leute auch nicht gelernt haben. Also, dass ich auch als Führungskraft einen Fehler machen darf und den dann auch transparent werden lassen darf, um daraus lernen zu können. Ne? Ist auch ein Klassiker.
Okay.
Das sind jetzt so drei Beispiele, die mir gerade spontan eingefallen sind. Und letzten Endes ist aber genau das die Krux, ganz individuell und ganz zielgenau in einem Coaching zum Beispiel, wenn ich jetzt ein Führungskräfte-Coaching habe, dann ist das wirklich manchmal mikroskopische Arbeit, rauszufinden, was ist denn jetzt genau die Überzeugung, ja, die da feststeckt, und woran hängt sie, also wo ist sie entstanden, warum macht sie da, hat sie damals Sinn gemacht, dieser Glaubenssatz, und warum macht sie aber jetzt nicht mehr so viel Sinn, und wie kann ich den Umweg da neu programmieren, den neuen, hilfreicheren Glaubenssatz finden.
Ja, weil das ist ja vielfach so, dass wir das gar nicht wirklich wissen, weil wenn wir es wissen würden, würden wir es ja abstellen. So, das heißt, das ist uns gar nicht bewusst, was so der Auslöser ist für irgendeine Stressreaktion, eine Emotion. Und jetzt gibt's noch ein Thema Emotionen. Es gibt noch so ein Statement, was ich oftmals höre, vor allen Dingen von so altgedienten Führungskräften, so sinngemäß, Emotionen haben im Job nichts verloren, das ist unprofessionell. Wie reagierst du auf so ein Statement?
Ich freue mich immer, wenn der Satz kommt. Hätte früher auch von mir kommen können. Also ich habe früher immer gesagt, ich bin totaler Kopfmensch, ja, sehr analytisch, und die Emotionen haben mir nichts verloren. Da entgegne ich inzwischen, nach allem, was ich gelernt habe in den letzten Jahren, das ist ja schön, dass du die Emotionen zu Hause lässt. Das ist so, als ob du zur Arbeit fährst, aber dein Körper bleibt im Bett liegen.
Okay, und wie reagieren so Leute dann drauf?
Ja, die gucken mich erstmal verdutzt an, ja, und denken so, wie meint sie das? Und dann sagen sie, ja, stimmt, ich kann meine Emotionen als Mensch nicht abstellen. Das läuft genau wie Atmung und Herzschlag, ja, läuft immer mit. Ich kann es unterdrücken, ich kann es wegschieben, ja, und dann geht es manchmal in den Untergrund und macht da seine Arbeit. Und da ist es meistens noch gefährlicher, wenn ich das also versuche, einfach wegzudrücken. Und es kann mir, wenn ich da noch kurz einen Nachsatz sagen darf, es kann mir extrem helfen, wenn ich Emotionen auch lesen, wahrnehmen, regulieren oder gezielt einsetzen kann für mich selber, aber auch beim Gegenüber. Also egal, ob es jetzt Mitarbeitende sind oder ob es Kunden sind oder wer auch immer Geschäftspartner, wenn ich das Thema Emotionen ernst nehme und wahrnehme, kann es für mich und mein Gegenüber arbeiten.
Mhm. Absolut. Also ich werde häufig gerufen zum Thema Konflikte. Ich kriege oftmals so einen Anruf, Dagmar, zwei Leute sitzen vis-à-vis am Schreibtisch, reden nicht miteinander, kannst du das fixen? Oder ein Team, total demotiviert, Führungskraft weiß ich nicht mehr zu helfen, kannst du das fixen? Und das ist immer so, dass Emotionen im Spiel sind. Das ist nie die Sachebene, über die wir uns in die Wolle kriegen. Wir können kontrovers auf der Sachebene sprechen. Solange die Emotionen dabei nicht hochgehen, ist es vollkommen okay. Also Anwälte können sich bis aufs Messer vor Gericht bekämpfen und können danach ganz easy ein Bier trinken. Mhm. So, also es sind immer die Emotionen. Jetzt ist das natürlich, jetzt haben wir eben gesagt, okay, es ist gar nicht so selbstverständlich, dass wir das wissen. Wir wissen also nicht um die Trigger. Mhm. Wir wissen im Zweifel auch gar nicht, was ist denn eigentlich so diese Emotion, die mich in Stress bringt. Hast du so einen Tipp, wie erkenne ich das? Wie kann ich so in mich reinhorchen? Was ist es? Also gibt es da irgendwelche Fragen oder merke ich das irgendwo in meinem Körper oder was auch immer?
Also erstmal ist total hilfreich zu wissen, was sind denn eigentlich Emotionen? Mhm. Weil das ist für viele Leute schon so, ja, das sind so Gefühle und so. Und Emotionen sind eigentlich nichts anderes als die Anwälte, wo wir gerade beim Thema sind, unserer Bedürfnisse.
Okay.
Und die kommen immer dann, wenn Bedürfnisse entweder erfüllt werden, dann kommen die sogenannten angenehmen Emotionen wie Freude, Stolz, Dankbarkeit, Entspannung zum Beispiel. Mhm. Und wenn unsere Bedürfnisse nicht erfüllt sind, dann kommen, Achtung, keine negativen Gefühle, das vermeide ich immer zu sagen, sondern unangenehme Gefühle, so wie Ärger, Frust, Trauer, Angst, Unsicherheit, Langeweile. Und wenn ich das verstanden habe, dann kann ich mich natürlich fragen, okay, ich empfinde gerade Ärger, den merke ich in meinem Körper. Also wenn ich in meinen Körper reinhöre und mir die Frage stelle, welche Emotion ist das gerade? Okay, ich merke, da steigt Ärger in mir auf. Ich habe so ein Grummeln im Bauch und mein Kopf wird heiß, das ist Ärger. Das weiß ich von der Energie, ja. Das können alle Menschen, glaube ich, gut beschreiben. Und Ärger will ein Zielhindernis beseitigen. Das heißt, zwischen mir und dem Ziel steht irgendein Hindernis und ich ärgere mich, um die Energie zu haben, das zu umschiffen, ja, und an mein Ziel zu kommen. Das ist die Emotion Ärger.
Okay.
Angst will mich schützen, ja, in Sicherheit bringen. Mein Bedürfnis ist Sicherheit. Und wenn ich das weiß und verstehe, dann kann ich auch eine Strategie finden, da hinzukommen. Und ja, da hilft mir total der Körper, also die körperliche Wahrnehmung, das Benennen der Emotion und die Frage, was will diese Emotion denn eigentlich gerade für mich tun? Und deswegen sage ich ganz gezielt, bitte nicht von positiven und negativen Emotionen reden, denn auch die unangenehmen Emotionen, die wir ja eigentlich nicht haben wollen, die helfen uns.
Okay.
Uns in Sicherheit zu bringen, unsere Ziele zu erreichen, etc.
Super spannend, eine ganz andere Sichtweise als ich muss die wegdrücken, die sind negativ.
Genau.
So, jetzt ist es aber, die sind jetzt nicht negativ. Wir haben gesagt, die sind hilfreich, die sind unangenehm.
Richtig.
Jetzt ist das aber trotzdem so, dass manchmal, wenn dann so bei der Arbeit das passiert, dass uns die Hutschnur platzt, dass wir sagen, ich will das jetzt aber nicht. Hast du einen Tipp, was wir tun können, um uns dann ad hoc herunterzufahren? Also, dass wir dann nicht übertrieben emotional, also weiß ich nicht, wir blaffen jemand anderen an oder wir hauen mit der Faust auf den Tisch, sondern dass wir einigermaßen gelassen reagieren können, trotz eben der Emotionen, die wir spüren.
Also erstmal ist die Wahrnehmung ein ganz, ganz wichtiger Schritt, ne, dass wir es überhaupt mitbekommen, weil manchmal gerade so Ärger oder Wut, ne, Wut hat so eine Dynamik, die ist so unfassbar schnell, dass die oft für uns reagiert, bevor wir überhaupt irgendwie in die Handlungsfähigkeit kommen. Es gibt ja auch den schönen Satz, in der Wut verliert der Mensch seine Intelligenz, ne? Und wir bereuen oft Dinge. Da wirklich eine Lücke zwischen Reiz und Reaktion, wie Viktor Frankl das so schön gesagt hat, zu kreieren und zu sagen, okay, ich beobachte gerade meine Emotionen. Was will die überhaupt? Wo ist die im Körper? Und dann ist tatsächlich, gibt es ganz viele verschiedene Techniken, aber das, was am allerdirektesten wirkt, ist Atmung. Also sich in dem Moment wirklich einmal kurz auf das Durchatmen zu konzentrieren, wahrzunehmen, in den Körper reinzuspüren und zu sagen, okay, ich habe hier eine Lücke zwischen Reiz und Reaktion, ich atme erstmal tief ein, tief aus, mache das vielleicht 2-3 Mal, kriegt auch niemand mit, kann ich im Meeting machen, kann ich im Telefonat machen. Das hilft mir erstmal, mich zu regulieren und dann zu prüfen, hey, möchte ich gerne jetzt die Emotion runterfahren oder möchte ich die Emotion gezielt für mich arbeiten lassen? Und was sollte ich dann am schlausten tun? Das wäre jetzt ein Tipp.
Okay, genau. Super. Und atmen ist das so tief einatmen, so man sagt ja in den Bauch reinatmen, dass du merkst, die Bauchdecke hebt sich. Ist das, was du meinst oder reicht einfach irgendwie atmen?
Genau, also flache Hechelatmung wäre jetzt nicht so hilfreich, sollte auch nicht so auffällig sein. Also grundsätzlich ja, diese tiefe Bauchatmung und wenn man sich ein bisschen mehr damit beschäftigt, gibt es die sogenannte Resonanzatmung, die nachgewiesenermaßen dazu führt, dass ich meine Herzratenvariabilität, komplexer Begriff, aber Herzratenvariabilität ist der Indikator für emotionale Regulationsfähigkeit. Und wenn ich einen bestimmten Atemrhythmus habe, der ist bei jedem Menschen ein bisschen anders, den muss man einmal rausfinden, aber so ganz grob, der Kölsche Tipp, 47-11 Atmung, 4 Sekunden ein, 7 Sekunden ausatmen, das Ganze 11-mal wiederholen, ist es nicht ganz genau an der wissenschaftlichen Basis, aber dann ist man schon in einer guten Richtung unterwegs.
Aber das ist cool. 47-11 Tipp kann ich mir merken.
Klasse. Sag mal lieb die schnellen Hacks.
Ja, genau. jetzt haben wir eben so gesagt, okay, Druck ist selbst gemacht und wir Führungskräfte sind ja Meister darin, weil wir immer meinen, wir müssen irgendwie mindestens so viel, vielleicht sogar mehr als unsere Mitarbeiter arbeiten. Was rätst du Führungskräften, die permanent an ihre Grenze beziehungsweise darüber gehen? Aus Pflichtgefühl, Perfektionismus, Loyalität zum Unternehmen oder warum auch immer?
Ja, also was ich denen auf jeden Fall rate, ist regelmäßige Check-ins mit sich selber zu machen. Und das geht tatsächlich am besten über den Körper. Und auch zu gucken, wo spüre ich gerade was im Körper? Wie geht's mir eigentlich? Wenn mich jemand fragt, wie geht's dir, dann reagiere ich oft relativ schnell und sage, mir geht's gut. Und wenn ich dann meinen Körper frage, hör mal lieber Körper, was würdest du denn gerade antworten? Wie geht's uns denn hier im System? Dann würde der manchmal was anderes antworten. Mhm. Also wirklich da einzuchecken, auf sich zu hören, einen Ausgleich zu schaffen. Das ist total wichtig. Und tatsächlich, jeder von uns weiß, Bewegung ist lebensnotwendig und wichtig und Sport. Und im Stress tendieren wir oft dann dazu, dass wir das noch skippen. Aber letzten Endes, wenn man sich anguckt, was ist Stress eigentlich? Stress ist ja ein Leistungsmotor, der von der Natur dazu da ist, besonders leistungsfähig zu sein. Ja, das heißt, das ist eigentlich was Gutes und was Cooles. Mhm. Der ist aber dazu gemacht, zu flüchten oder zu kämpfen, fight or flight. Und flüchten und kämpfen sind körperliche Aktivitäten. Und wenn ich die ausübe, entweder wegrenne oder draufhaue, ja, dann komme ich wieder ins Gleichgewicht, in Balance. Das heißt, natürlich können wir jetzt als Führungskräfte nicht unsere Mitarbeiter draufhauen oder weglaufen. Ne? Das ist nicht ganz so sozialverträglich als Führungsstil. Deswegen geht lieber ins Fitnessstudio, dreht die Runde um den Block, geht in den Wald, macht Ausdauersport oder verausgabt euch dann auch mal. Nicht über die Maßen, weil auch zu viel Sport kann Stress erzeugen. Ja. Genau, aber schafft da den Ausgleich.
Okay, super. Jetzt haben wir eine Menge gelernt, wie ich als Führungskraft bei mir erkennen kann, wenn ich im Stress bin. Mhm. Wir haben gelernt, was kann ich ad hoc tun, wenn mir so die Emotionen hochgehen. Wir haben auch so ein paar Tipps von dir bekommen, was kann ich machen, wenn ich so dauerhaft unter Stress bin, wo kann ich mir einen Ausgleich holen. Aber jetzt sind wir ja auch verantwortlich für ein Team. Und jetzt möchten wir verstehen, wie unser Team tickt und ob die an der Belastungsgrenze sind. Jetzt haben wir auch schon gesagt, okay, wir müssen fragen, nah an denen dranbleiben, müssen denen auch selber die Möglichkeit geben, ihre Emotionen selbst zu deuten. Und indem wir halt einfach nur neutral sagen, was wir beobachten. Wenn du jetzt aber zum Beispiel in ein Team kommst und du hättest nur eine einzige Frage, die du stellen dürftest, um so diese emotionale Dynamik im Team zu verstehen. Gibt's da irgend so eine Wunderfrage, wo du sagst, hey, wenn ich nur eine Frage stellen dürfte, dann wäre das die Frage und ich würde gut hinhören, was die Antwort ist?
Ich hätte jetzt mich wahrscheinlich gefreut, wenn ich 2 oder 3 Fragen zur Verfügung gehabt hätte. Aber wenn ich
dann mach 2 oder 3
eine hätte,
Fragen. Sind wir
also
nicht
würde
so
ich entweder eine Tankanzeige als Flipchart malen und sagen, macht mal bitte einen Strich, wie voll ist euer Tank gerade?
Okay.
Ja, würde den Reservebereich unten anzeichnen, dann hätte ich relativ schnell einen Blick darauf, wo stehen die gerade? Wie voll ist das Energielevel und wie leer oder voll ist der Akku von jedem Einzelnen und dann auch vom Team natürlich? Mhm. Das wäre eine Möglichkeit. Die Frage, die ich zum Thema Emotionen stellen könnte, ist, welche 2 oder 3 Emotionen hast du in den letzten 2 Wochen am häufigsten empfunden im Arbeitsumfeld?
Ah, okay, gut. Mhm.
Und dann weiß ich ja direkt, sind es angenehme oder sind es unangenehme Emotionen gewesen. Nicht positive oder negative, angenehme oder unangenehme.
So, und dann
Entschuldigung,
kannst
dass
du,
ich das so stresse. Aber.
Nein, das ist wunderbar. Und dann kannst du da natürlich dann weiter reingehen mit offenen Fragen, Nachfragen. Okay, cool. Was können denn wir als Führungskräfte tun, um unserem Team gerade jetzt in diesen unsteten Zeiten emotionale Sicherheit zu geben? Weil die brauchen wir ja. Wir sollen ja nach Möglichkeit immer wieder was Neues lernen, neue Projekte machen. Wir laufen ja schon lange nicht mehr in so einem ruhigen Fahrwasser. Das heißt, wir brauchen ein Stück weit emotionale Sicherheit, damit wir uns überhaupt trauen, unbekanntes Terrain zu betreten. Was kann ich jetzt als Führungskraft tun, um meinem Team genau die Sicherheit zu geben?
Also, was du gerade sagst, ist ein ganz wichtiger Punkt, Dagmar, denn seit dem Google-Aristoteles-Projekt, das war ein sehr, sehr groß angelegtes Projekt, wo man geschaut hat, was macht Teams eigentlich leistungsfähig? Ja? Ich glaube, da waren 40.000 Leute drin, Probanden in dieser Studie. Und da ist noch vor Struktur und vor Purpose und Sinn und all diesen Dingen ist auf Platz 1 psychologische Sicherheit gewesen. Jetzt ist natürlich die Frage, das ist ein bisschen wie Weltfrieden. Wie kriege ich denn als Führungskraft psychologische Sicherheit überhaupt hin? Und da gibt es eigentlich ein ganz cooles Modell, mit dem ich gerne arbeite. Das ist das SCARF-Modell. Das sind 5 Komponenten, die ein Team oder die Teammitglieder brauchen. S steht für Status, also wie ist mein individueller Status hier im Team? Das C steht für Certainty, also Gewissheit, wie voraussehbar sind eigentlich Ergebnisse und Dinge, die hier passieren werden. Das A steht für Autonomie oder Autonomy, also wie viel Freiraum habe ich als Individuum in dem Team, auch meinen Beitrag leisten zu können. Die Relatedness, also die Beziehung im Team ist total wichtig, wie sind wir verbunden. Und F steht für Fairness. Und wenn ich diese 5 Säulen gefüllt habe im Team oder bei den einzelnen Teammitgliedern, dann erzeuge ich damit relativ wahrscheinlich psychologische Sicherheit und die Menschen fühlen sich in der Lage, aus ihrer Komfortzone rauszugehen, Neues auszuprobieren, sich auch auf Change-Prozesse einzulassen, Fehler zu machen. Genau.
Okay. Und auch das, nehme ich an, ist auch wieder ein bisschen individuell, ne? Weil was jemand als fair empfindet, muss der Nachbar nicht direkt automatisch auch als fair empfinden.
Ganz genau. Und deswegen sollte ich auch hier mit dem Team und den einzelnen Teammitgliedern ins Gespräch gehen.
Okay. Gut, wunderbar. Jetzt hast du ja viele Leute im Coaching und teilweise sicherlich auch ein bisschen komplexere Fälle im Coaching, die auch ein bisschen schwieriger zu bearbeiten sind. Wenn du jetzt mal so Revue passieren lässt, was sind so besondere Highlights, wo du sagst, oh ja, da habe ich wirklich was bewegen können?
Also gibt es eigentlich 2 Dinge, die mich da immer besonders bewegen als Coach. Das erste ist, wenn ich sehe an den Symptomen von außen, da kommt jemand ins Coaching und ist voll in diesem Leistungsrennen drin und ich sehe schon, der ist ganz kurz davor auszubrennen. Man sieht es von außen dann relativ klar, auch mit der Expertise und den eigenen Erfahrungen, die ich so gemacht habe in den letzten Jahren. Und ich es dann in dem Prozess schaffe, dass jemand das selber für sich erstens erkennt, zweitens sich eingesteht und drittens dann einen guten Weg findet, eine Lösung daraus und einigermaßen ohne Kollateralschäden, also nicht in den Burnout reinläuft, sondern Lösungen findet. Ja, das ist dann, denke ich, jedes Mal wow, das ist richtig cool. Und was auch die andere Situation, die mich sehr beeindruckt, ist, wenn so in einer Coaching-Session, und das passiert manchmal durch gewisse Interventionen, so richtige Blockaden, die ein Leben lang schon da waren, oder nicht ein Leben lang, aber über Jahre und Jahrzehnte Menschen wirklich beeinträchtigt haben. Ich hatte da einen Coach, der hatte zum Beispiel eine extreme Angst, in virtuellen Meetings frei zu reden. Auch im geschützten Raum. Also wenn er sagt, vom Verstand her, das macht überhaupt gar keinen Sinn. Das sind meine Kollegen, das ist ein sicherer Rahmen. Ich bin totaler Experte in dem Thema und ich spüre in diesen Situationen klassischerweise immer wieder eine Panik in mir aufsteigen, die wirklich mich lähmt und blockiert. Und ich verstehe es einfach nicht und hat sich schon selber diagnostiziert mit Imposter-Syndrom und hat wirklich einen Leidensdruck gehabt dadurch. Dann habe ich mit ihm in einer Session gearbeitet und er kommt beim nächsten Mal zurück und sagt, that's magic. Ich habe ein total wichtiges Meeting gehabt, mit wirklich kritisch, ja, mit Investoren etc. pp. Und ich hatte gar nichts mehr. Ich war total selbstbewusst, ich war sicher, ich war entspannt, ich wusste, was ich kann und ich habe das nicht mehr gehabt, das war weg.
Okay.
Und das ist echt total cool, wenn das so funktioniert. Und ja, man so eine emotionale Blockade komplett auflösen kann in nur einer Session dann. Klappt natürlich nicht immer, aber kommt vor. Das ist auch sehr cool.
Sehr cool. Jetzt frage ich natürlich mega neugierig, wie muss ich mir das vorstellen? Legst du die Hand auf oder was machst du dann, dass das funktioniert?
Genau, also die Methode, das fand ich am Anfang auch, konnte es kaum glauben, heißt M-Trace, mit der ich dann arbeite in solchen Fällen. Und da M-Trace von Emotional Traces, also da werden im Grunde genommen emotionale Spuren, die irgendwann mal festhängen bleiben, ja, klare Sicht, wir sehen das Problem, gefühlte Barriere, ne? Und die sind irgendwann entstanden. Und man geht dann in so eine Spur nochmal rein und guckt, okay, wo kommt das eigentlich her oder wann ist die Blockade? Und was man dann macht in dieser Methode, die ich beim Dirk Eilert lernen durfte, ist, man geht einerseits in diese Emotionen rein und nimmt auch die körperlichen Empfindungen wahr. Und andererseits guckt man aber mit einem kognitiven Fokus gleichzeitig auf die Situation.
Also parallel.
Parallel, genau. Man pendelt halt hin und her.
Ich beobachte mich quasi von außen, genau, während ich so eine Situation durchlebe.
Und dann gibt es noch ein paar Subtechniken, die man macht. Klopfen mit Blickrichtungen, Arbeiten etc., was alles eingebaut wird. Und dann dauert so eine Coaching-Session eine Stunde, anderthalb. Und man geht einmal durch diesen Prozess. Und das Erstaunliche ist, dass dann wirklich diese Blockade, die immer wieder hängen geblieben ist, gelöst ist. So ähnlich wie mein Mann das mit eine Nackenblockade zum Beispiel machen kann.
Genau, da komme ich das nächste Mal vielleicht zu dir, zu ihm. Ja, klasse, wunderbar. Vielen, vielen Dank. Das war super spannend. Wenn du jetzt zum Abschluss noch so einen einzigen Impuls geben dürftest, wenn du sagst, okay, Führungskräfte, den solltet ihr auf jeden Fall beherzigen. Was wäre das?
Ich würde sagen, hört auf euren Körper. Nehmt eure Emotionen ernst und nutzt euren gesunden Menschenverstand.
Okay. Okay, das heißt nicht das Wegdrücken, wenn es irgendwie im Bauch grummelt oder wenn ich Kopfschmerzen habe oder Rückenschmerzen habe. Das sind ja wahrscheinlich die klassischen Symptome.
Okay. Genau, aber so lange muss ich gar nicht warten. Also wenn ich generell meinen Körper nutzen kann, drauf hören kann, die Emotionen einfach ernst nehme und wahrnehme, weiß, wie ich damit umgehen kann, und dann trotzdem noch kognitiv eine reflektierte Entscheidung treffen kann, dann treffe ich eigentlich die besten Entscheidungen.
Sehr cool. Vielen, vielen Dank, Ute. Wenn jetzt jemand im Nachgang noch eine Frage hat, A1, dürfen die dich fragen? A2, wo können die dich fragen?
Sehr, sehr gerne, natürlich. Ich bin zu erreichen unter utemaibock.com. Und coaching@utemaibock.com ist meine E-Mail-Adresse und die dürfen sich sehr gerne melden und können dann gerne auch einen Gesprächstermin vereinbaren oder mir einfach ihre Frage per E-Mail schreiben. Das geht beides.
Okay, prima. Dann verlinke ich all das in den Shownotes. Ich packe auch noch dein LinkedIn-Profil dazu, weil da weiß ich, kann man dich auch erreichen. Und dann danke ich dir an der Stelle ganz herzlich. Aber ein Ding noch, wenn jetzt jemand da sich noch ein bisschen schlauer machen will, darf ich das sagen, darf ich dich das fragen oder quatsche ich jetzt aus dem Nähkästchen? Ich weiß, du bietest nämlich eine neue Weiterbildung an.
Ja, genau. Du meinst das MeSource-Programm, richtig?
Genau, genau.
Genau. Ja, MeSource ist im Grunde genommen sowas Ähnliches wie M-Trace, basiert auf dem gleichen Prinzip. Es geht allerdings darum, meinen eigenen Kompetenzbaukasten aufzufüllen. Ja, und das ist eigentlich nochmal cooler, weil es ist ein Trainingsprogramm für emotionale Resilienz, wissenschaftlich basiert. Ist auch vom Dirk Eilert konzipiert und da habe ich jetzt die erste Reihe laufen, 10-wöchige Journey, Online-Trainings einmal die Woche. Und das ist wirklich ein hochwirksames Programm. Ich freue mich, ich glaube, im September wird die nächste Serie losgehen, wo man über 10 Wochen an die Hand genommen wird und genau diese Dinge, emotionale Intelligenz, emotionale Resilienz, lernt, trainiert und danach wirklich auch keinen Coach mehr braucht, sondern das einfach in seinem Alltag nutzen und einsetzen kann. Egal, ob als Führungskraft für den persönlichen Alltag, in der Kindererziehung oder für was auch immer man das verwenden will. Das ist echt ein sehr, sehr cooles Konzept.
Wunderbar, vielen Dank. Danke für das Interview, danke für deine Insights und bis demnächst.
Bis demnächst, danke dir, Dagmar.
Das waren Leadership Nuggets von Dagmar Gehrig. Danke fürs Zuhören. Wenn du weitere Tipps zu Führung und Strategie haben willst, dann abonniere den Podcast oder meine Newsletter unter vamos.coach/newsletter. Folge mir auch gerne auf LinkedIn. Wir hören uns. Bis bald.